Servus miteinander, die sechste Folge, mir sind vier schon. Torben, wie geht's?
Danke.
Kerry?
Miteinander, das ist so richtig bayerisch, ey. Ich komme ja nicht aus Bayern, aber da muss ich mich noch ein bisschen mit anfreunden. Aber sonst geht's mir gut, Felix.
Langsam, finde ich, bist du auch lang genug da, um das auch endgültig zu etablieren. Hobbidere, Servus und so. Naja, ich lasse es mal lieber. Können wir in einer gesonderten Folge mal drüber reden. Apropos, wir reden heute in der Folge über den Stand bei den möglichen Neuzugängen. Natürlich, wir gucken auf Leihspieler um Mathis Tell und sprechen darüber, was die Bayern von PSG lernen können, damit sie demnächst vielleicht auch mal wieder die Champions League gewinnen können. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Ihr beiden, Wochenende gut überstanden. Was sagt ihr zum Champions League Finale? Torben, geguckt? Bestimmt.
Geguckt und überraschend, dass es doch so eindeutig war, was da PSG auf dem Rasen der Allianz Arena hinbekommen hat. Beeindruckendes Spiel, erfrischend, Offensivspektakel. Mit Doué natürlich auch ein Unterschiedsspieler da an dem Abend gehabt. Aber insgesamt, das, was wir ja auch gesagt haben vor diesem Finale, dass PSG eine andere Mannschaft ist wie noch vor vielen, vielen Jahren, dass sie jetzt eine homogene Einheit sind. Und das haben die auf den Rasen der Allianz Arena hinbekommen und das war tatsächlich eine Demonstration in der Mailand gegenüber, wo man ja gedacht hat, okay, eine ausgebuffte Truppe, die Erfahrung hat, aber die an diesem Abend nicht den Hauch einer Chance hatte und von daher hochverdient der Sieg für PSG war beeindruckend tatsächlich das zu sehen.
Kerry, was schätzt du, wie sehr sich die Bayern spätestens nach dem Finale ärgern, dass es mit Doué damals nicht funktioniert hat vor einem knappen Jahr mit dem Transfer?
Ja, natürlich hat das die Bayern geärgert, weil ja auch der Spieler im vergangenen Sommer schon signalisiert hat, dass er sich sehr, sehr gut vorstellen kann. Aber klar, wenn dann Nasser Al-Khelaifi nochmal kommt und mit dem Berater dann auch spricht und dann nochmal persönliche Gespräche führt mit Luis Enrique, dann wird es natürlich schwierig, jemanden zu überzeugen, der noch ein Teenager ist, da das eigene Land zu verlassen, die eigene Liga zu verlassen. Zeigt aber auch, dass die Scouts, das Scouting-Team, das Max Eberl da gute Arbeit geleistet haben, dass ihnen der Spieler so aufgefallen ist. Ich hätte damals nicht so viel Geld für ihn ausgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hätte sich wahrscheinlich jeder Cent für die Bayern dann auch gelohnt.
Deswegen hat Pratzo sich ja auch kurz zu Wort gemeldet bei Instagram und gemeint, ey, guter Spieler FC Bayern, der hatte sich damals sehr, sehr, sehr eingesetzt für einen Transfer. Überleitung, 9,5 Jahre älter, Leroy Sané, auch Flügelspieler. Es beschäftigt uns weiterhin, es wird uns möglicherweise auch noch ein bisschen weiter beschäftigen. Kerry, vielleicht einmal, gibt's ein Update? Was ist der Stand der Dinge? Vertragsverlängerung, Trennung von den Bayern?
Ja, nach allem, was ich gehört habe, soll es in dieser Woche eine Entscheidung geben. Mal sehen, ob wir dann nächste Woche ein bisschen schlauer sind und ein bisschen dann die Entscheidung von Leroy Sané auch besprechen können. Fest steht, die Bayern haben nachgebessert, beziehungsweise das Angebot umstrukturiert für Sané. Haben jetzt die Variablen ein bisschen runtergeschraubt, dafür das Fixgehalt nach oben gepackt. Ob das jetzt Leroy Sané reicht, ob das ihn wirklich dazu bewegt zu sagen, ja, ich möchte bei den Bayern bleiben, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Aber die Bayern haben sich da auch von ihrer Aussage, dass sie hart bleiben wollen, so ein bisschen verabschiedet. Was natürlich auch mit der Wirtz-Absage zusammenhängt, weil die Bayern mit Wirtz einfach gerechnet haben und jetzt natürlich sich die Frage stellt, kannst du einen Leroy Sané, einen Spieler dieser Qualität mit den Fähigkeiten, dann auch gerade nach so einer Saison, nach so einer Rückrunde ablösefrei ziehen lassen? So, und das wollen sie nicht, Max Eberl will das nicht, Uli Hoeneß auch nicht. Uli Hoeneß, großer Sané-Fan, natürlich gibt es auch Strömungen in der Führungsriege gegen Sané, haben wir auch drüber gesprochen, aber ich sag auch, jetzt versucht den irgendwie zu verlängern für 2-3 Jahre, ohne euch komplett zu verbiegen. Und wenn du dann ein bisschen im Angebot rumspielst, ein bisschen was umstrukturierst, ist das in Ordnung. Aber ja, wenn Sané jetzt nicht bleiben will, dann hat er aus meiner Sicht auch, ja, es dann verdient, den Verein auch zu verlassen. Also ich meine, dann macht es auch keinen Sinn für alle Beteiligten. Dann will er nicht bei den Bayern spielen und dann muss man sich auch trennen.
Ich habe das Gefühl, dass genau das, also dieser mangelnde Willen bei vielen Fans schon ja sehr negativ angekommen ist und auch viel kritisiert wird. Tom, hast du das Gefühl, dass es, also gibt es da noch einen Weg so zurück in die Herzen der Bayern-Fans nach diesem ganzen Hin und Her mit Sahavi und mir ist es zu wenig Geld etc.?
Wenn er die Entscheidung pro Bayern treffen wird, dann nur über Leistung, die er bringen muss, die er auf den Rasen bringt, so wie es in dieser Saison eigentlich relativ häufig bis auch sehr stabil gemacht hat, auch mit seiner Torquote, noch nie so viele Tore geschossen für die Bayern. Also es wird einzig und allein die Leistung auf dem Platz entscheidend sein. Keine Bekundung, kein Wappenküssen, all diese Dinge spielen dann keine Rolle mehr. Aber je länger das dauert, desto unglaubwürdiger machen sich auch Leroy Sané selbst und auch der FC Bayern München, die es klar formuliert haben. Klar, jetzt doktern sie da noch am Gehalt rum. Da kann man ja auch immer nachher sagen, ja, wir haben ja nur die Zahlen an und für sich so ein bisschen angeglichen oder von links nach rechts geschoben. Und je länger das dauert, auch die Entscheidung von Leroy, ja, desto schmutziger wird die ganze Causa Leroy Sané und FC Bayern München. Deswegen hoffe ich mir auch, dass in dieser Woche da tatsächlich diese finale Entscheidung getroffen wird, dass Leroy sich dann auch committen wird, in welche Richtung auch immer. Momentan ist noch Nations League, von daher wird er da den Kopf jetzt vielleicht auch nicht ganz so frei haben oder sich jetzt auch ein bisschen auf die beiden Spiele, möglicherweise beiden Spiele konzentrieren. Und danach muss da auch mal Tabula Rasa gemacht werden, weil je weiter es ins Land zieht, desto größer wird auch das Murren in der Fangemeinde, was ich dann auch irgendwo nachvollziehen kann, weil dann kommt dieser Grundgedanke durch, was Kerry schon so ein bisschen angerissen hat, dass dann eben auch ein Spieler nicht mehr zu 100% hinter dem Verein, hinter seiner Entscheidung steht. Auch wenn es legitim ist, dass er sich natürlich andere Angebote anhört, wenn sein Vertrag jetzt eben ausläuft, der ist de facto ab dem 1.7. auf dem Markt. Aber gerade dieser Gedanke pro Bayern darf sich nicht mehr ganz lange hinziehen.
Und die Bayern müssen ja auch ihren Kader melden für die Club-WM. Und da ist natürlich Sané auch ein wichtiger Eckpfeiler. Spielt er nicht? Und auch nochmal, also du musst natürlich, finde ich, wenn du Leroy Sané bist, 29, jetzt nochmal schauen, dass du einen sehr guten Vertrag bekommst, aber du musst auch, finde ich, auf die sportliche Perspektive schauen. So, und bei den Bayern hat er da vorne einen Platz, jetzt durch die Wirtsabsage sogar noch eher als eben davor. Ich gehe davon aus, dass das Kompanie dann auch nächstes Jahr als Flügelzange einplanen würde mit Michael Olise. Und dann stellt sich ja die Frage nach der Alternative. So, Tottenham Hotspur, das Interesse kalt. Aber selbst wenn die jetzt heiß interessiert werden, ist es dann ein Anreiz, wirklich für Tottenham zu spielen, die eigentlich ja nicht mal jedes Schaltjahr einen Titel gewinnen. Also
sie haben den Titel gewonnen jetzt.
Ja, sie haben einen Titel gewonnen, ja. Aber das jetzt war wirklich. Das war wirklich Pest gegen Cholera im Finale. Also das war ganz, ganz schwaches Fußballspiel. Also ich weiß nicht, ob er sich das antun will. Dann Galatasaray, die wollen ihn auch verpflichten, bieten ein gutes Gehalt. Ich habe auch jetzt aus der Ecke Saudi-Arabien gehört, dass die sich noch bemühen um ihn. Also auch da winkt natürlich viel Kohle, aber ist die Frage, okay, macht das wirklich Sinn, jetzt im besten Fußballeralter in Anführungszeichen dann so einen Schritt zu machen? Das muss er am Ende für sich beantworten.
Wie abhängig denkst du, ist es von, also was Sané betrifft, was was potenzielle Neuzugänge betrifft, ist es dann sehr abhängig davon, ob jetzt eben Sané bleibt oder nicht?
Naja, die Bayern wollen schon was machen. Das wurden sie auch glaubhaft versichert und sie werden auch was machen. Bei vielen Fans jetzt natürlich auch ein bisschen Weltuntergangsstimmung, wenn man sich so mal durch die sozialen Netze klickt. Also ja, es ist jetzt am Anfang, wir sind am Anfang Juni und die Bayern werden auch was machen. Klar ist aber auch, wenn alles auf Florian Wirtz ausgerichtet war und das war es eben, dann musst du dich jetzt erstmal anders umorientieren. Die Bayern sind eben nach allen Gesprächen, die wir auch hatten, sind die fest davon ausgegangen, dass sie die Zusage von Wirtz bekommen. Sie waren sich sicher, so. Und dann war natürlich alles auch budgetmäßig alles auf diesen Transfer ausgelegt. Natürlich musst du Plan B, C, D machen, aber die sind dann eben nicht so konkret. Und mit Wirtz hat man sich ja mehrfach getroffen, mehrfach telefoniert und die Bayern waren sehr zuversichtlich, hat nicht geklappt, haben wir alles schon besprochen. Ich gehe aber davon aus, dass sie was machen werden, weil sie müssen auch was machen. Gerade offensiv, wenn du das jetzt mal vergleichst mit einem PSG, wenn du das mal vergleichst mit auch anderen Kadern, Manchester City, die sich jetzt mit Ryan Cherki verstärken werden, wahrscheinlich mit Real Madrid, die auch Liverpool. Was machen werden, Liverpool, genau, dann musst du was machen, ansonsten drohst du halt dann ja auch so ein bisschen hinten runterzufallen.
Bin mal gespannt auch, um das mal kurz einzuschieben, noch Florian Wirtz, Liverpool hat das zweite Angebot auch abgelehnt. Die müssen sich auch was einigen, ne? Also wir haben schon super, super, super verrückte Sachen im Fußball erlebt. Am Ende einigen die sich nicht und unwahrscheinlich oder Bayern wird nochmal interessant oder bleibt dann doch bei Leverkusen. Schauen wir mal. Torben, hast du so ein bisschen das Gefühl, auch weil wir gerade über Wirtz noch kurz gesprochen haben, dass die Bayern sich so was so Transfergeschäfte und Spieler bekommen, Verhandlungspositionen, dass die in den letzten Jahren da so ein bisschen was verloren haben an Boden gegenüber der Konkurrenz und es eben dann nicht mehr so leicht ist, Spieler zu holen?
Ja, das kann man so sagen, auch wenn Jan-Christian Dresen ja immer noch von dieser Strahlkraft Bayern München gesprochen hat, immer noch internationaler Topverein und immer noch attraktiv für Spieler und so weiter und so fort. Aber wenn man mal die zurückliegenden Jahre sieht, welche Spieler man möglicherweise gerne gehabt hätte, wo sie dann letztendlich gelandet sind, jetzt aktuell natürlich beim Thema Wirtz, dann würde ich das schon so ein bisschen auch in die Richtung unterschreiben, dass eben die Bayern aufgrund der Vielzahl der Köche, die da immer am Rumrühren sind in der Küche und alle unterschiedliche Meinungen haben, man nach außen unterschiedliche Inhalte und auch unterschiedliche Meinungen nach außen trägt, trägt das sicherlich nicht dazu bei, dass man da so ein bisschen Ruhe reinbekommt oder dann auch ein Spieler das Gefühl hat, da läuft alles gemeinsam in einer Richtung. Man ist gemeinsam ausgerichtet, darauf auch wieder Erfolge zu haben und das gebündelt auch hinzubekommen. Das Gefühl habe ich beim FC Bayern schon seit längerem nicht mehr, dass da eben halt zu viele Meinungen gibt, die das auch nach außen tragen, dass da nicht mit einer Zunge gesprochen wird. Und letztendlich der sportliche Werdegang des FC Bayern München, gerade in den Pokalwettbewerben in den zurückliegenden jetzt 5 Jahren, spricht Bände, auch wenn es einmal das Halbfinale gegen Real war, aber ist es für mich persönlich nicht mehr dieser ganz große Player international, wo sie vielleicht vorher schon mal gewesen sind.
So, mein Gefühl, du hast jetzt bei Wirtz erstmal verloren, was eben den Transfer betrifft, sozusagen gegen Liverpool. Es ist nicht mehr ganz so einfach, du musst dann schon eine sehr, sehr konkrete Perspektive aufzeigen. Ich würde sagen, wir gehen noch ein paar Namen zumindest durch. Kerry, gibt's einen oder zwei oder drei, wo du gerade sagst, das sind so die wahrscheinlichen Kandidaten, die wahrscheinlichsten Kandidaten zumindest, was eben einen neuen Flügelspieler betrifft.
Ja, wir haben es letzte Woche ja auch schon ein bisschen besprochen mit einem Mitoma, mit einem Rafa Leão, mit einem Cody Gakpo. Das sind die Kandidaten. Es gibt aber auch noch weitere. Das wird jetzt in den nächsten Tagen sich dann sicher auch rauskristallisieren. So 100% überzeugt von diesen Kandidaten, habe ich ja auch schon gesagt, bin ich nicht. Ich bin mir auch sicher, dass die Verantwortlichen nicht zu 100% überzeugt sind. Was ich jetzt auch so gehört habe, ist eben, dass es noch weitere Kandidaten gibt und sich damit eben beschäftigt wird. Ich würde da wirklich jetzt schauen, an Bayern Stelle, dass du einen Kracher bekommst, dass du vielleicht auch so ein Désiré Doué 2.0 irgendwie holst, jemand, der wirklich Raketenpotenzial hat, anstatt jetzt beispielsweise ein Leão, guter Spieler, aber bei Milan jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt und für mich auch in der Konstanz nicht so ein Spieler, wo ich sage, boah, der bringt jetzt Bayern jede Woche auf ein anderes Niveau. Also wirklich an Olise orientieren, an Doué orientieren, muss jetzt nicht der Top-Top-Name sein, aber er muss eben dieses Top-Top-Potenzial haben. Und sie dürfen halt auch nicht aus meiner Sicht den Fehler machen, jetzt einen zu alten, in Anführungszeichen, Flügelspieler zu verpflichten oder einen zu alten Spieler zu holen für viel Geld, weil wir haben gesehen bei Palinha, 29 Jahre alt, 50 Millionen geholt von Fulham. Kein Wiederverkaufswert. Wenn diese Spieler nicht einschlagen, dann kriegst du für den dann auch nichts mehr oder nicht mehr viel und sitzt dann auf so einem Spieler. Ne? Also deswegen, es gibt weiter Kandidaten, die Bayern beschäftigen sich mit Spielern. Aber nochmal, ich bin mir sicher, dass sie auch was präsentieren werden, nur es wird noch ein bisschen dauern.
Ich hau mal einen Namen raus. Eze, Crystal Palace. Brutaler Kicker, geiler Kicker, ähnlicher Spielertyp wie Michael Olise, gleicher Club wie Michael Olise, Crystal Palace, gerade einen FA Cup gewonnen, ist da auch schon seit 2020, also es wäre so langsam dann vielleicht auch an der Zeit für den nächsten Schritt. 25 Torbeteiligungen in dieser Saison, so viel hat Michael Olise übrigens nicht aufgelegt in der Vorsaison, war auch ein bisschen verletzt und hat aus meiner Sicht eben ein Riesenpotenzial, 26 Jahre, schon in einem nicht mehr der ganz, ganz Junge, aber trotzdem eben noch viele Jahre, um so sein Potenzial abzurufen. Das wäre einer für mich, den die Bayern holen könnten, vielleicht auch nicht für das ganz, ganz, ganz große Geld und an dem man noch lange eine Freude hätte. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Zehner, und guter, ja, Zehner kann auch außen spielen und halt auch, Kumpel, weiß ich nicht, vielleicht zu viel gesagt, aber kann auch gut mit Ulisse und wäre vielleicht dann auch zumindest ein Argument, da Michael zu sagen, ey, red doch mal mit deinem Ex-Kollegen, überzeug den mal von Bayern. Das wäre noch einer, den ich mir vorstellen könnte. Ansonsten, ja. Kerry, du hattest Rodrigo schon mal rausgehauen, ne? In der vergangenen Folge, glaube ich. Vielleicht auch eher unwahrscheinlich, aber das wäre auch so einer. Tom, hast du noch einen auf dem Zettel?
Nee, aber generell, dass es wichtig ist, eine Kaderauffrischung vorzunehmen, gerade auf den Außenbahnen, Außenpositionen. Das ist wie nach der Wiese, wenn du da mal zum Doktor gehst und dir da mal so eine Infusion geben lässt und einmal den Körper wieder auffrischt. Und so diesen Vergleich sehe ich da gerne auch mit den Bayern, dass du eben zusehen musst, dass du mal wieder frisches Blut reinbekommst, neue Spurenelemente etc. Also um wirklich diese ganze Systematik nochmal neue Anreize wieder zu bringen, so wie es Michael Odyssey ja wirklich herausragend gemacht hat in der ersten Saison mit seiner eigenen Art und Weise, nochmal ein junger Spieler, diese eingefahrenen Strukturen auch innerhalb einer Mannschaft so ein bisschen aufzubrechen. Deswegen ist es für mich elementar wichtig, dass mit Blick auf die ambitionierten Ziele an der Siebener Straße da tatsächlich auch was passiert. Also viel Arbeit noch für Eberl und Freund, und wird uns ja dann wieder bis zum Deadline Day hin beschäftigen. Also der Kader, so wie er jetzt aussieht, wäre für mich jetzt nicht so ganz groß konkurrenzfähig mit Blick auf jetzt auch die Champions League. Und von daher werden die Bayern definitiv ihre Hausaufgaben noch machen.
Haben sie natürlich zu letzten Sommer versucht, mit jungen Spielern einzubauen, hat ja des Öfteren nicht funktioniert. Beispiel Mathys Tel, und das ist dann die Überleitung zum Thema Leihspieler. Kerry, vielleicht einmal eben auf ihn eingegangen, interessiert, glaube ich, auch ganz, ganz viele Fans. Mathys Tel, ein Fanliebling in München, Klammer auf, gewesen, Klammer zu. Was gibt's bei ihm Neues? Rückkehr Bayern, Fragezeichen?
Boah, da kannst du 5 Fragezeichen dahinter machen, weil ich glaube nicht, dass, also eigentlich kannst du es durchstreichen, weil ich glaube nicht, dass Mathys Tel nochmal im Bayern-Trikot spielen wird. Das ist mein Gefühl, das ist das, was man auch so hört, dass er auch da jetzt nicht mehr unbedingt so die allergrößte Lust drauf hat, weil natürlich auch er nicht die Chancen so bei Bayern bekommen hat. Er hat sich jetzt bei den Spurs wohlgefühlt, auch wenn er da ebenso wenig jetzt Bäume ausgerissen hat. Aber die Spurs würden ihn gerne nochmal leihen. Da geht es dann auch um eine Leihe mit Kaufpflicht. Die Bayern sind bereit, ihn abzugeben. Es hat nicht funktioniert. Zwischen Tel und Bayern lag auch natürlich vielleicht einem einen oder anderen Trainer, der ihm dann nicht in der Phase, in der er auch stark war, das nötige Vertrauen gegeben hat, aber ein Stück weit auch an ihm selbst, weil die Leistungen einfach dann nicht konstant genug waren und er dann eben jetzt auch nicht sich auf diesen Außenpositionen so behaupten konnte gegen einen Sané, gegen einen Coman, die ja bekanntermaßen auch nicht immer die allergrößte Konstanz an den Tag gelegt haben. Also da läuft alles auf eine Trennung hinaus. Er ist auch nicht bei der Club-WM mit dabei. Er fährt mit der französischen U21 zur Europameisterschaft in die Slowakei. Und dann gehe ich fest davon aus, wird es danach einen Wechsel geben, wieder zu den Spurs oder vielleicht sogar woanders hin. Aber ich sehe ihn jetzt erstmal, wenn du mich nach meinem Gefühl fragst, ich sehe ihn nicht mehr im Bayern-Trikot.
Ich finde, er hatte eine starke Phase mal, ich glaube, es war unter Thomas Tuchel, da war er einfach ein guter Joker, hat das ein oder andere Tor erzielt, und anschließend, finde ich, hast du ihm dann schon noch gemerkt, irgendwann war so das Selbstvertrauen weg, hat immer mal wieder was probiert, auch mit Dribblings über außen eben, aber ja, so richtig glücklich hat es nie so richtig gewirkt. Hast du ihm mehr zugetraut, Torben? Also hast du bei ihm das Potenzial gesehen, sich bei Bayern durchzusetzen, und traust du ihm zu, dass er es dann möglicherweise bei einem anderen Club auch noch schafft?
Das würde ich ihm wünschen. Bei Bayern wird er es nicht schaffen, weil er da die Chancen gehabt hat, auch in einer Phase, wo er in der Vorbereitungsphase das tatsächlich sehr ordentlich und gut gemacht hat. Dann DFB-Pokal, ja, eben halt dann auch gegen unterklassige Mannschaften dann wieder völlig nicht performt hat und dann eben auch, und das dürfen wir ja auch immer nie vergessen, in der ganzen Wahrnehmung, Vorhang immer zu, du weißt nicht, wie dann auch Trainingsleistungen letztendlich sind. Da habe ich letztendlich auch schon das eine oder andere gehört, dass dann eben, wenn du so ein Spieler bist mit dem Potenzial, dann eben auch, so blöd das klingt, auch in der einen oder anderen Einheit auch mal ein bisschen mehr oder konstant dann eben auch dich so ein bisschen aufdrängen musst. Man kann darüber diskutieren, dass er die ein oder andere Chance möglicherweise auch zu wenig bekommen hat, aber wenn er sie bekommen hat und die Chancen, die er bekommen hat, hat er mich auf Strecke dann eben nicht überzeugt. Und wenn du das über diesen langen Zeitraum bei den Bayern, muss ja sagen, dass er auch eine Zeit lang schon da war und nicht nur ein halbes Jahr, wenn du es dann eben halt auch in den verschiedenen Phasen unter verschiedenen Trainern nicht hinbekommst und kein Trainer dann eben auch ihm dauerhaft auch mal längere Einsatzzeiten gibt oder über einen längeren Zeitraum, dann wird es halt nicht reichen. Und das ist natürlich auch eine mentale Geschichte bei ihm. Deswegen glaube ich, dass es dann auch überhaupt keinen Sinn machen würde, ihn wieder zurückzuholen, sondern da den Weg über Tottenham oder möglicherweise woanders hinzugehen. Weil Potenzial hat er, aber wird sich bei Bayern definitiv nicht durchboxen.
Ja, es miaut doch schon wieder bei dir, Tom.
Es miaut, Tom.
Bitte. Terry, wir quatschen da mal weiter.
Ja, wir machen weiter. Ja, Tell wollte manchmal auch einfach zu viel, als er dann eingewechselt wurde. Da war manchmal dann wirklich zu verkrampft auch in den Aktionen, Entscheidungsfindung, wen spiele ich jetzt an, spiele ich den Ball ab, schieße ich selbst. Der ein oder andere Mitspieler war auch teilweise dann genervt auf dem Platz, das hat man auch gesehen im Stadion. Und Thomas Tuchel galt jetzt auch nicht als allergrößter Mathis Tell-Fan und es soll auch im Training den einen oder anderen Sean Parker-Moment, oder wie heißt er? Sean Parker, wie hieß er?
Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.
Bei Mainz. Nach welchen Ideen spielst du? Naja, so extrem nicht, aber der ein oder andere, Sean Parker-Moment, es soll es auch bei den Bayern gegeben haben, weil Thomas Tuchel da auch nicht so erpicht war, wie Torben schon angekündigt hat oder angedeutet hat mit den Trainingsleistungen von Mathis Tell.
Also ich kläre nochmal kurz auf für die, die es auch nicht verstanden haben. Sean Parker, damals im Mainz-Training, Thomas Tuchel, Mainz-Trainer. Und wie war es ungefähr, wie war der Wortlaut ungefähr? Hier ein Trick, da ein Trick, aber nichts für die Mannschaft so ungefähr. Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, 23, 24 eben Mathis Tell immer, also 30 Bundesligaspiele gemacht. Klar, auch viel eingewechselt worden, aber auch ein paar von Anfang an. 7 Tore, 5 Assists, das war so die Saison, wo man dachte eben, ja, es kann funktionieren. Und ja, dann die Leihe und auch zu Saison einfach wenig Leistung gebracht, wenig gespielt. Wir haben es erklärt. Dann lasst uns zum nächsten gehen, von dem man sich auch was versprochen hat, logischerweise. Kerry, unser spanischer Freund, in Anführungszeichen, Brian Zaragoza. Klär uns mal auf, wie es bei ihm aussieht.
Ja, keine Bayern-Zukunft. Das wurde ihm jetzt auch klar und deutlich so mitgeteilt. Haben wir auch im Transfer-Update am Montag berichtet. Die Bayern haben ihm da auch klar gemacht, dass er keine zweite Chance mehr bekommt. Er wollte diese zweite Chance, er wäre gern zurückgekommen. Natürlich auch enttäuscht, aber er akzeptiert es auch, weil er jetzt auch sich ohnehin in München nicht so wohl gefühlt hat. Tuchel fand keine Verwendung für ihn, Kompanie auch nicht, hat seine Chance vergangene Vorbereitungen auch bekommen. Da war ich auch mit in Südkorea, da haben sie gegen Tottenham gespielt. Da war er wirklich, ja, muss man schon sagen, grottenschlecht. Also das war keine sehr, sehr gute Vorstellung von ihm, hat dann auch Kompanie an der Seitenlinie angemerkt, dass er so ein bisschen verzweifelt war, weil er nicht wusste, wo soll er überhaupt den Zaragoza einsetzen. Der ist ja auch völlig wild vorne angelaufen und das sind einfach so Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben, plus natürlich Thema Sprache, sich nicht wirklich integriert in die Truppe. Und kam aber ehrlicherweise auch in der Phase, in der es sehr schwer war damals. Im Februar 2024, dann wurde Tuchel entlassen. Da war jeder Spieler mit sich selbst beschäftigt. Und dann konnte der nur spanisch sprechende Brian Zaragoza, so, das muss man ihm zugestehen, sich auch nicht wirklich in die Mannschaft einfügen. So, und jetzt gab es die Leihe nach Osasuna, nach Pamplona. Hat er gut gemacht. Hat in der Spätherbst auch eine sehr gute Phase gehabt, wurde wieder zur spanischen A-Nationalmannschaft eingeladen. Danach Verletzungspech, Mittelfußbruch, Muskelverletzung und jetzt seit 4-5 Wochen spielt er auch wieder in Osasuna oder bei Osasuna. Ja, aber die Bayern sagen, macht keinen Sinn. Es gibt Interesse aus Spanien, er hat einen guten Markt. Betis, Celta Vigo und Villarreal sind dran, es laufen auch Gespräche und ich gehe davon aus, dass jetzt hier im Juni auch noch eine Entscheidung fällt und er dann fest verkauft wird. England, Italien gibt es auch Interessenten, aber ich gehe nicht davon aus, dass er seine Heimat nochmal verlassen wird. Es hat einfach nicht geklappt und es war ein kreativer Versuch von Christoph Freund, aber es hat nicht geklappt und es lag sicher auch an Zaragoza, auch an den sportlichen Leistungen, aber muss man auch ganz klar sagen, am Verein, der sich auch wenig darum bemüht hat, den irgendwie zu integrieren.
Du hast es gesagt, auch Verletzungspech gehabt, aber ja, auch Spiele gemacht, logischerweise für Osasuna eine gute Phase gehabt, auch das hast du gesagt, aber jetzt, ich habe gerade mal nachgezählt, 16 Spiele, eine Torbeteiligung, ein Assist, jetzt in den vergangenen Monaten kann man sagen, Torben, es ist dann einfach nicht das Bayern-Niveau, so, Punkt, oder?
Ja, und es gibt Spieler, das ist manchmal tatsächlich auch nicht immer so wirklich erklärbar, die funktionieren dann eben halt auch möglicherweise nur in einer Liga oder in einem bestimmten Land oder wie auch immer an. Und Integration zählt dazu, das ist ganz, ganz wichtig. Gab Gründe, warum es natürlich in der Phase auch nicht ganz leicht war für ihn, fair enough. Aber für mich, ja, weiß nicht, also geht es gar nicht um die Größe. Ich meine, Messi ist auch nicht groß, aber hatte immer so meine Bedenken, dass das am Ende vielleicht dann auch nicht so wirklich reichen wird. Und fühlt sich, und das ist ja auch wichtig für einen Fußballer, dass er sich auch in seiner Umgebung irgendwo wohlfühlt, dass er mit den Jungs klarkommt, dass er in der Stadt mit der Sprache, mit all den Dingen dann eben auch sich zurechtfindet. Und das war in dem Fall halt auch überhaupt nicht gegeben. Und mit der angesprochenen Vorbereitungsphase, ich habe das Spiel Tottenham damals auch gesehen, zumindest am Bildschirm, und das war tatsächlich ja grenzwertig. Und klar muss man oder kann man so einem Spieler auch immer mal eine zweite Chance geben, aber ich habe schon relativ frühzeitig gesagt, dass das für mich kein FC Bayern-Spieler ist.
11 Zentimeter größer im Vergleich zu Saragossa, der ist 1,64, 1,75, Nestori Irankunda. Kerry, sag du mal erst gerne, aktuell ausgeliehen an die Grasshoppers Zürich, der dritte Leihspiel, über den wir jetzt reden. Wie performt er? 19 Jahre jung, Talent geholt. Wie schaut's bei ihm aus? Wie denkst du, geht's bei ihm weiter?
Ja, die Bayern planen, ihn mit zur Club-WM zu nehmen, ihm dort die Chance nochmal zu geben, auch in dieser Vorbereitung sich zu zeigen. Aber man muss auch ganz klar feststellen, dass diese Leihe bisher nicht funktioniert hat. Wenig Impact aufs Spiel gehabt, also hat auch Minuten bekommen. Aber was Tore, Assists angeht, hält sich das schon in Grenzen. Und es war auch einfach so, dass er jetzt nicht da herausgestochen ist. Also wenn du jetzt schaust auf die Zahlen bei ihm, ein Tor und 3 Assists in 19 Einsätzen in der Schweizer Super League, das ist dann auch zu wenig, um sich dann bei den Bayern letztendlich zu behaupten. Er wird sicher nochmal verliehen werden, er wird jetzt nicht sofort verkauft werden, aber auch da sehe ich wenig Anhaltspunkte, dass er es bei den Bayern schaffen kann. Er kam ja aus Australien, klar, Europa erstmal umgewöhnen und so weiter und so fort, aber er bringt nicht, und das wird auch intern so gesehen, die nötigen Leistungen. Und das ist auch ein Thema tatsächlich bei ihm. Es geht dann schon auch ums Thema Professionalität, noch ein bisschen mehr zu investieren, noch ein bisschen mehr zu machen und sich nicht darauf auszuruhen, das Bayern-Trikot zu tragen, beziehungsweise den Bayern-Trainingsanzug zu tragen.
Hat er von sich aus auch sehr lautstark gefordert, dass er mehr spielen muss, dass er auch den Verein eben wechseln muss, um mehr zu spielen, anstatt zu sagen, ich geduld mich vielleicht noch ein bisschen bei den Bayern, will mich da durchsetzen. Vielleicht, wir müssen jetzt nicht das ganz, ganz, ganz große Thema aufmachen, aber Torben, hat Bayern aus deiner Sicht zumindest ein kleines, ja, Talente-Integrier-Problem?
Ja, also da sprechen wir immer wieder drüber, diese Durchlässigkeit eben halt auch in dem Profikader. Wenn ich sehe, wie viele Spieler oben mal mithummeln und alle ja auch angepriesen werden und alles Riesentalente und Vollgranaten, die dann aber immer wieder verliehen werden. Ich finde das Muster ja generell auch richtig, wenn du halt im eigenen Stall nicht die Möglichkeit hast, da oben auch anzuklopfen oder dich durchzusetzen. In dem Alter ist es wichtig, halt einfach Spielzeiten zu generieren. Wenn ich dann aber manche Laien mir auch anschaue vom FC Bayern, dann frage ich mich am Ende, Irankunda ist jetzt ein Beispiel, Vidovic damals, jetzt auch noch gar nicht so lange her, gibt so viele Beispiele, wo ich mir denke, Ibrahimovic, die verliehen werden, alle mit einem ambitionierten Anspruch, Spielzeiten zu generieren, um dann mit als Vollgranate, wie es damals mit Alaba, mit Philipp Lahm und mit all diesen Leihgeschäften mal über die Bühne gegangen ist, dass das alles in einer Normalität ganz normal so funktioniert. Und dann stellst du am Ende fest, dass dann tatsächlich diese angepriesene oder erhoffte und angedachte Qualität bei den Spielern möglicherweise dann eben auch gar nicht da ist, weil sie sich dann eben auch in einer Schweizer Liga nicht durchsetzen können. Beim anderen Bundesligisten oder Zweitligisten oder in der österreichischen Liga sich ganz einfach nicht durchsetzen können. Also wie wollen die sich dann auf Strecke dann beim FC Bayern München durchsetzen? Und das ist natürlich ein ganz, ganz schmaler Grat und natürlich auch nicht ganz so einfach zu beheben. Klar, wir können ganz schlau daherreden jetzt, aber das ist eben halt auch ein Prozess der Bayern, den sie vorantreiben wollen, mit Kitzbichler, mit Christoph Freund, eben auch diese Verzahnung Campus und da eben auch diese Talente oder mal wieder ein, zwei dauerhaft, wie es jetzt bei Pavlovic war, oder auch bei Stani, aber eben halt auch diesen Umweg, Leverkusen ja dann auch tatsächlich sehr gut umgesetzt hat. Die Beispiele gibt's, aber ich finde, die alle geholt werden aus allen Herren der Länder und da als die ganz Großen angepriesen werden, ja, haben am Ende, so bitter das ist und so klar das auch ist, formuliert ist, kein Bayern München mehr Niveau.
Mir fehlt auch manchmal so ein bisschen die Perspektive für die Jungs oder der klare Plan, was Torben auch gesagt hat. Wenn ich jetzt auch schaue bei Grasshoppers, das ist der Partnerclub. Die beiden haben eine Partnerschaft mit dem Verein geschlossen, schaffen aber anscheinend nicht, sich da richtig abzusprechen. Wenn ich jetzt sehe, die haben noch einen weiteren Spieler verliehen, Grayson Detoni, Innenverteidiger. Gutes Profil, gute Größe, gutes Aufbauspiel, habe ihn auch am Campus das ein oder andere Mal sehen dürfen. Ist auch im Januar dorthin gewechselt zu den Grasshoppers, hat genau 0 Minuten gespielt. Und war nicht verletzt und da sieht man dann halt auch, okay, also ich weiß, dass der Junge zum Beispiel Anfragen aus Italien hatte. Como fand ihn ganz spannend, noch andere Vereine fanden ihn dort ganz spannend. Und die Bayern haben am Ende aber auch gesagt, hier, wir haben unseren Partnerverein, Grasshoppers Zürich, da wirst du Minuten kriegen, da können wir dich ranführen. Und jetzt ist das Ergebnis natürlich alles andere als zufriedenstellend und die Leihe wird höchstwahrscheinlich dann auch abgebrochen und der Spieler wird woanders hin transferiert. Also da geht es eben auch darum, wenn du so einen Partnerclub hast, dass du dich dann auch richtig mit ihm absprichst, dann muss richtig kommuniziert werden.
Ja, aktuelles Beispiel, ja, um das Thema vielleicht dann abzuschließen, auch noch Franz Kretzig an Heidenheim verliehen, ja, hat er gespielt. Und dann haben die Bayern jetzt auch entschieden, ja, reicht eben nicht für uns, jetzt ist aber RB Salzburg, ja, wieder
find mal eben so ein
Beispiel.
Ich auch. Hast gut gemacht, in Heidenheim echt gut gespielt.
Finde ich auch, aber dann, ja, teilweise fehlt dann vielleicht hier und da auch ein bisschen der Mut. Und bevor wir über Jonathan Tah reden, Torben, höre ich eigentlich deine Katzen jetzt schnurren? Liegen die auf dem Tisch?
Die liegen tatsächlich auf dem Tisch, ja.
Schön. Also falls sich der ein oder andere wundert über Geräusche im Hintergrund, sind Schnurren, das oder Torben schnurrt. Ja. So, Jonathan Tah, Situation, die Bayern hätten ihn gern bei der Club-WM dabei, die beginnt ja am 15.06. eben für die Bayern. Der Vertrag gilt aber erst ab dem 1. Juli, also sein Vertrag beim FC Bayern Leverkusen wollte erst 7 Millionen dafür, dass er schon eher rüber darf. Jetzt geht's noch so um 3 bis 4 Millionen. Torben, ich habe gerade das Gefühl, dass Leverkusen sich einen Ruf erarbeitet als extrem harter Verhandlungspartner und als ein Club, der sehr, sehr wenig nachgeben will, Fernando Caro und Co. Das wäre jetzt wieder so ein Beispiel mit Jonathan Tah, ne?
Ja, absolut. Sie wissen natürlich auf der einen Seite, was es für Gelder zu generieren gibt bei dieser Club-WM, wenn man möglichst weit kommt. Werden natürlich als nationaler Konkurrent des FC Bayern, wo sie sich möglicherweise sehen, als sie Deutscher Meister oder das Double gewonnen haben in der letzten Saison, dass sie da natürlich versuchen wollen, auf diesen Verein finanziell sich noch mehr zu stärken. Dass sie versuchen dann natürlich auch die eigene Position durchzudrücken und zu sagen, okay, wenn ihr jetzt Jonathan Tah vorher bekommt und bei der Club-WM in der Gruppenphase einsetzen wollt, dann müsst ihr halt ein paar Millionen überweisen. Auf der einen Seite nachvollziehbar, legitim, aber das jetzt so ein bisschen auf dem Rücken des Jungen auszutragen, der über 10 Jahre rund bei Bayern 04 Leverkusen gespielt hat, der diesem ganzen Konstrukt nichts dafür kann, dass er ablösefrei wechselt. Hey, enough, passiert bei anderen Vereinen auch. Und deswegen nervt mich das persönlich tatsächlich, dass da jetzt so ein Gefeilsche und so ein Gepoker stattfindet, dass die Bayern da möglicherweise, ich will nicht auch sagen, den Igel in der Tasche haben, aber mit Blick auf das, was da eben halt auch passieren kann, ja, annähernd dann auch eine Summe findet, keine Ahnung, bei 2-3 Millionen, dass man sich da irgendwo auf dieses Niveau einpendelt oder dass am Ende 3 Millionen sein werden oder könnten. Lass den Jungen frühzeitig sich integrieren in die Mannschaft, damit rüberfliegen und dann eben auch die Vorbereitungsphase spielen. Wenn es nicht dazu kommt, dann spielt er halt das Viertelfinale, wenn die Bayern da hinkommen und dann wird er dann eingreifen. So und diese Option haben die Bayern natürlich dann auch, wenn diese Ablösesumme zu hoch werden sollte und Caro und Rolfes da eben halt nicht von abrücken werden, dann werden sie sicherlich dann auch diese Option nehmen und dann eben auch hart bleiben, die Bayern, und sagen, ja Jungs, dann schauen wir, dass es im Viertelfinale soweit ist, weil das spielberechtigt ist ja eben halt auch für die Zuschauer und Zuschauer oder Zuhörer eben offiziell erst ab 1. Juli und die Club-WM beginnt schon am 14. Juni. Deswegen ja, geht es da um 2 Wochen und anscheinend noch um richtig viel Kohle.
Die Verhandlungsposition der Bayern ist halt auch gar nicht mal so gut im Fall Tah, weil jetzt auch Min-jae Kim auszufallen droht für die Club-WM. Aus seinem Umfeld heißt es, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird. Achillessehne macht weiter Probleme, er kann nicht trainieren. Upamecano jetzt auch erst im Aufbautraining, wird jetzt auch ins Mannschaftstraining die Tage dann einsteigen. Aber ja, es ist natürlich nicht optimal. Du hast jetzt mit Stani einen Spieler, du hast Eric Dier nicht mehr. Und soll dann Leon Goretzka Innenverteidiger spielen. Ne? Also deswegen, Bayer Leverkusen weiß das, dass die Bayern Tah auch brauchen. möglicherweise auch schon für die Gruppenphase, deswegen geben sie da nicht nach. Wirtschaftlich sicher, nicht unverständlich, also nicht, also ich habe da keinen, ich habe schon irgendwo Verständnis auf der einen Seite für Leverkusen, auf der anderen Seite sehe ich es dann eben auch, wie Torben sagt, ey, 10 Jahre die Knochen hingehalten, lass denn die Club-WM spielen.
Bayern hofft nach wie vor noch, dass Kimmich spielen kann, also da, wie gesagt, dann gibt's, bin ich selber gespannt, ne, wie man das durchdruckt. Ich meine, da hat sie die ganze Saison fast über oder über 6 Monate damit den Achillessehnen durchgequält und jetzt hat er natürlich auch schon eine längere Phase und Pause, soll dann auch jetzt ins Mannschaftstraining eigentlich mit einsteigen. Bin gespannt, jetzt ab Donnerstag, ab morgen soll es ja dann auch losgehen. Und bei Upa war ja eigentlich der Plan, es würde mich persönlich auch nicht wundern, wenn du eben jetzt Dani auch noch einen Innenverteidiger hast und mit Leon, was du ja auch richtig sagst, dass du da eben am Ende auch nicht komplett all in gehst, ne, und sagst, also weil die jetzt hier rumspinnen und irgendwie 7 Millionen haben wollen oder 8 Millionen oder wie auch immer, das machen wir einfach nicht mit. Und dann kannst du ja in diesen Gruppenspielen auch versuchen, die Belastung so ein bisschen zu verteilen. Blöd ist es, wenn du natürlich wieder nicht so eine eingespielte Abwehrkette da dann auch immer vor Ort zur Verfügung hast. Ich sehe es dann aus Spielersicht und hoffe ganz einfach, dass es da ein Einsehen gibt, auch von Caro, egal wie das Verhältnis zu Max Eberl ist, war oder auch in Zukunft sein wird, da eben nicht mit den Cojones rumzulaufen und sagen, ja, ich habe die Größeren, sondern da auch so ein bisschen am Ende auch an den Spieler zu denken und zu sagen, okay, komm, wir einigen uns da irgendwo, wo beide Parteien, Bayern und Leverkusen, auch mitleben können.
Das hast du schön ausgedrückt mit den Cojones. Wie wichtig wäre es aus deiner Sicht, was so jetzt gar nicht dann den Kader der Bayern betrifft während der Club-WM, sondern schon dieses Integrieren in den Kader, in die Mannschaft, in den ganzen Verein?
Enorm wichtig. Früher, du, da muss man ja sagen, es fällt ihm ja auch leichter, Jonathan Tah. Ne? Ich meine, Jonathan kennt Kimmich, er kennt Goretzka, er kennt Gnabry, er kennt Sané, er kennt viele aus der deutschen Fußballnationalmannschaft, er kennt die Bundesliga, all dies, dieser ganze Einstieg wird jetzt kein großes Problem für ihn sein, aber gerade jetzt spieltaktisch oder auch mit einem neuen Trainer, was erwartet er von mir, welche Trainingsinhalte werden wir sehen, welche Spieleröffnung plant er, wie verteidigen, welche Höhe, all diese Automatismen, die du im Training halt einstudieren musst, je früher du da im Training mit dabei bist, desto besser ist es natürlich für einen Spieler und auch für im gruppentaktischen Verhalten, dass du da die Gruppe von Anfang an mit dabei hast.
Apropos integrieren und so weiter, Torben, dann ist es jetzt an der Stelle Zeit für die Frage an den Ex, für unsere Rubrik, weil ich finde die Überleitung jetzt ganz schön. Und es ist sehr auf dich bezogen dieses Mal. Wie schwer war es für dich, damals Profi zu werden? Also was Entbehrungen, harte Arbeit, Geduld, so diese ganzen Themen betrifft? Oder warst du so talentiert, dass es dir entgegengeflogen ist?
Es war verdammt harte Arbeit. Es war auch nie so absehbar, dass ich Profi werde. Ich hatte immer mal diesen Gedanken und dieses Ziel, habe darauf hingearbeitet, aber durch meine Polizeizeit nebenher habe ich natürlich auch extrem an in der Ausbildung an Muskelmasse zugenommen. Ich war halt dann in der Landesliga und in der Regionalliga, Oberliga Nord, Regionalliga dann halt auch ein extremes Viech und war dann auch tatsächlich in Tabellenkonstellation, dass der VfB Lübeck am letzten Spieltag aufgestiegen ist in die zweite Bundesliga, wo ich schon meine Zusage gegeben habe, weil ich dann auch wieder näher bei meiner Polizeistation gewesen wäre oder in der Einsatzhundertschaft. Und dann war die Konstellation am Ende so, dass die aufgestiegen sind und dann aber gesagt haben, sie wollen mich am Ende aber trotzdem haben. Und dann habe ich eben diesen Schritt gewagt. Und dann war es tatsächlich einfach nur Arbeit, Willen, professionelles Leben natürlich auch. Also ich war auch ein Halotri, das sage ich fair enough, auch nach draußen. Also ich war auch feiern, ich habe auch Spaß gehabt. Aber im Sinne meines Berufs dann natürlich auch sehr fokussiert und habe meines Erachtens mal mehr gemacht als andere auf dem Trainingsplatz, weil ich eben nicht, ich glaube, Kerry kann mit der Murmel besser umgehen als ich, aber ich habe halt körperlich viel gemacht und viel gearbeitet und eben halt im Kopf auch relativ klar und stark gewesen, um dann eben auch diesen Weg zu gehen.
Spannend. Auch spannend, wir haben es eingangs erwähnt, Champions League. PSG hat die Champions League gewonnen, hatten, glaube ich, vor der Saison jetzt auch nicht alle so ganz konkret auf dem Zettel, auch wenn vor diesem Spiel viele gesagt haben, sie sind jetzt der Favorit. Am Ende war es sehr, sehr deutlich. Und ich finde es spannend, darüber zu reden, was können jetzt die Bayern daraus lernen, also von PSG in den letzten Jahren. Und ich fange mal so ein bisschen an. Ich habe mir gestern ein, zwei Gedanken gemacht und ein Punkt, den ich direkt loswerde, ist auch schon angeklungen in dieser Folge, Thema auf junge Spieler setzen, jungen Spielern vertrauen, junge Spieler einsetzen, junge Spieler fördern. Doué im Finale 2 Tore, 1 Assist, ist gestern 20 geworden. Pacho von Frankfurt geholt, der ist 23, ist da Stamm-Innenverteidiger. Mendes 22, Barcola 22, Durchschnittsalter in der Champions League ist auch 25. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den die Bayern unbedingt hinkriegen müssen in den kommenden Jahren. Junge Spieler zu finden, die das nicht nur das Potenzial haben, sondern auch eben die Fähigkeiten, sich bei dem Bayern durchzusetzen, wirklich zu helfen. Und das müssen sie ganz dringend hinkriegen, finde ich. Habt ihr noch einen Punkt? PSG, Bayern?
Ja, du musst, und das sagen wir eigentlich vor jeder Saison, so ein Champions-League-Sieg ist nicht planbar. Ich finde den Weg, den PSG gegangen ist, jetzt aber auch nicht erst seit dieser Saison, sondern schon ein Stück weit davor auch, sich von diesen ganz großen Stars zu verabschieden und dann eben eine Homogenität in die Mannschaft reinzubringen mit wie gesagt Talenten, jungen Spielern auch. Das reicht dann auch, weil sie holen ja auch junge Vollgranaten, das muss man ja sagen. Also oder haben sie auch selber mit zum Teil ausgebildet, aber in der französischen Liga reicht es sowieso und dann aber diesen Weg auch dauerhaft gehen zu können. Das heißt, nationalen Erfolg hast du. Das ist jetzt in der Bundesliga nicht ganz so. Wenn jetzt der FC Bayern anfängt und, keine Ahnung, 7 Spieler vom Campus versucht, da in diese erste Mannschaft zu integrieren, dann werden sie definitiv national kein Meister. Und also das ist so ein ganz, ganz schmaler Grat, finde ich. Und du musst, und das ist auch Teil der Wahrheit, du musst in den entsprechenden Spielen oder dann, wenn es ins Viertelfinale, Halbfinale geht, dann eben auch davon profitieren können, dass du den kompletten Kader zur Verfügung hast. So. Und das können mal Sperren sein, das können in dem Fall wie bei den Bayern Verletzungen sein. Wenn bei Paris jetzt in diesem Spiel Doué nicht dabei gewesen wäre und keine Ahnung, noch der ein oder andere, dann wäre PSG auch nicht in der Lage gewesen, letztendlich dann auch Inter Mailand so klar zu beherrschen. Und von daher ist es immer so eine Gesamtsuppe, wo ich sehe, um die Champions League zu gewinnen, brauchst du Glück. Du brauchst natürlich dann immer in den entscheidenden Spielen auch den vollen Kader zur Verfügung.
Die Bayern haben ja sogar gegen Paris in der Gruppenphase beziehungsweise in der Anfangsphase sogar gespielt und auch gewonnen. Ich finde es beeindruckend, und das können die Bayern sicher lernen, auch taktischer Natur, wie die anlaufen, wie die pressen. Unglaublich. Also ich saß da mit offenem Mund teilweise, wenn ich dann auch sehe, wie ein Kvaratskhelia noch mit nach hinten arbeitet, wie er vorne aber auch draufläuft, einem Dembélé, den wir alle noch kennen aus Dortmund, auch aus Barcelona, der einfach ein fauler Sack war. Das war ein Künstler, der aber nach hinten gar nichts gemacht hat und jetzt vorne wirklich anläuft wie ein Wahnsinniger. Und das ist natürlich der Verdienst von Luis Enrique, der es auch geschafft hat, da die Spieler oder das Ego des einen oder anderen Spielers auch auszutreiben. Die Mannschaft spielt sehr selbstlos, die Spieler sind sehr selbstlos und kombinieren hervorragend miteinander auch das Mittelfeld. João Neves hätte ich gern bei Bayern gesehen, Vitinha hätte ich gern bei Bayern gesehen. Wobei ich jetzt bei João Neves sage, vor allem vom Alter her und von der Verfügbarkeit, der wäre möglicherweise für die Bayern auch in Frage gekommen, wenn sie sich richtig um ihn bemüht hätten. Unglaublich wirklich, was die im Mittelfeld da veranstaltet haben, wie die das Zentrum dominiert haben. Vitinha für mich so ein kleiner portugiesischer Luka Modric, würde ich sagen, von seiner Spielweise her, mal auf der 6, mal auf der 8, mal auf der 10, kann auch Angriffe initiieren, kann aber auch verteidigen, also wirklich, wirklich unglaublich. Aber wenn die Bayern sich was abschneiden können, taktisch, dann vor allem, finde ich, vorne das Anlaufverhalten und wie sie wirklich auch über den ganzen Platz den Gegner jagen, weil das ist auch Teil der Wahrheit. Inter, wir reden darüber, dass sie schlecht waren, dass sie nicht da waren. Ja, die waren auch mental nicht da, was vielleicht auch mit der ganzen Inzaghi-Thematik zusammenhing, Al-Hilal und so weiter. Aber sie wurden wirklich taktisch, sie wurden vorgeführt. Taktisch, spielerisch wurden sie von dieser Mannschaft vorgeführt. Und das in einem Finale in so einer Deutlichkeit. Chapeau.
Vitinha, irre. Ich habe davor auch gewusst, dass der gut ist. Ich durfte Samstag im Stadion sein und dachte mir, also bestimmt 5, 6 Mal aktiv, was ist denn das für ein geiler Kicker? Ich habe tatsächlich, weil du den Vergleich zu Modric ziehst, ich habe 1, 2 Mal an Xavi und Iniesta denken müssen, weil der hat eine Passschärfe, der ist auch läuferisch unterwegs, macht keine Fehler und ist auch noch, bringt auch noch gefährliche Pässe in die Offensive. Und 2 Punkte will ich auch nochmal unterstreichen, die du gesagt hast. Zum einen eben auch so Spiele wie Kvaratskhelia mal holen, also auch fertige Spieler, die sich aber dann nochmal auch verbessern können beim neuen Verein. Haben sie jetzt mit Ulisse im Grunde mal hinbekommen, aber das noch so ein bisschen mehr zu haben und auch diese offensive Spielweise, so diesen Spektakelfußball, das wurde besser unter Kompany in seiner ersten Saison im Vergleich zu seinen Vorgängern, dass auch die Fans wieder mehr mitgerissen werden und so, aber es fehlt einfach nochmal was zu diesem, jetzt finde ich, europäischen Spitzenclub Paris Saint-Germain, davor immer so ein bisschen unter dem Radar geschwommen und jetzt sind sie endgültig im Konzert der ganz, ganz Großen angekommen. Torben, du schaust so nachdenklich. Willst du noch was sagen?
Nee, ich habe alles angeführt. Ja, mit diesem offensiven Spektakel, ich meine, da reden wir auch von, wie gesagt, bei Bayern 99 Tore jetzt in der Bundesliga. Was das angeht, auch das Anlaufen und so, aber mannschaftstaktisch insgesamt, wie gesagt, da kann man sicherlich da nochmal rüberschauen. Auch dieses Umschalten, ne, wie sie dann tatsächlich auch mit ein, zwei Kontakten die Linien überspielen können von Inter Mailand. Ich glaube, das dritte Tor war es. Das ja, ist schon tatsächlich sehenswert gewesen. Und das ist doch der Anreiz für jeden Trainer, dann eben auch von anderen Trainern vielleicht auch das eine oder andere auch mitzunehmen und da nicht zu sehr verbohrt zu sein, sagen, ich spiele den besten Fußball, sondern das machen ja heutzutage die Trainer, dass sie sich da auch Ideen oder auch gewisse Dinge von anderen abschauen. Und das war tatsächlich ein Musterbeispiel an Effizienz und an taktischer Finesse, würde ich mal sagen, in diesem Finale.
Kylian Mbappé hat geweint. Meint ihr, Kylian Mbappé hat geweint?
Achso.
Ja. Gehst du weg aus Paris, um mal was zu gewinnen? Ja. Und dann siehst du seine Mannschaft siegen. Aber ja, weniger Egos und dann mehr Spieler, die sich auch in den Dienst der Mannschaft stellen. Und Kvaratskhelia, ja, nochmal, also unglaublicher Spieler, unglaublicher Charakter. Und das ist eben auch wichtig beim Scouting, bei der Verpflichtung von Spielern, was haben die für einen Charakter? Sind das Jungs, die wirklich arbeiten, Fußball auch arbeiten wollen? Ne? Es geht auch um Fußball spielen, ja, aber auch Fußball zu arbeiten. Und für so einen Außenstürmer, das sollte eigentlich das Profil sein. Eigentlich wäre Kvaratskhelia der perfekte Linksaußen für die Bayern.
Und so vielleicht kommt da jetzt, nee, Quatsch. Wir wollten heute ein bisschen kürzer machen, jetzt sind wir doch wieder über 45 Minuten, aber ich habe noch eine Frage, um das Thema abzuschließen und wieder die Klammer zu Bayern zu schließen. Traut ihr, Kerry, du zuerst gerne, traut ihr den Bayern diesen Champions-League-Sieg in den nächsten, also in absehbarer Zeit, ich sag mal in den nächsten 1, 2, 3 Jahren zu oder braucht's wahrscheinlich noch ein bisschen länger?
Schwer abzusehen, weil du immer auch ein bisschen Glück brauchst. Die Details auf deiner Seite in diesen großen entscheidenden Spielen gegen Inter hätte es auch reichen können, wenn Harry Kane im Hinspiel das Tor macht. Das sind alles Details und die Bayern sind jetzt zumindest in der Position, dass sie sagen können, sie fallen jetzt nicht komplett runter, aber die Gefahr ist eben runterzufallen, wenn sie jetzt den Kader nicht entsprechend noch verstärken. Ich sehe da schon ein Qualitätsproblem, gerade auf der linke Flügel ist eins. Florian Wirtz hat der Mannschaft gut getan, ja, aber ich sage trotzdem, dass gerade auf den Außenbahnen, was Tor auch gesagt hat, mal die Oktoberfest-Auffrischung da rein muss, also dass mal frischer Wind in diesen Kader muss und gerade auch defensiv bin ich jetzt gespannt, wie sich das mit Tah auch gestaltet. Rechtsverteidigerposition haben wir drüber geredet. Conny Leimer macht das sehr gut, aber er ist halt kein Rechtsverteidiger und da wünsche ich mir einfach einen Spieler, der auch, oder ich wünsche mir mehrere Spieler, die auch diesen Charakter, habe ich ja gerade angesprochen, ein bisschen mitbringen und sich nicht so viel beklagen, wenn es mal nicht läuft. So wie Torbens Katzen.
Sehen Sie nächstes Jahr nicht jetzt als unter den Top 4 Mannschaften, also dass Sie ins Viertelfinale kommen oder möglicherweise mit, wie gesagt, diesen wichtigen Dingen, die wir vorhin aufgezählt haben, dass du dann auch den kompletten Kader zur Verfügung hast oder so, nicht Top 4, dass sie aber dann immer in der Lage sind, Viertelfinale möglicherweise dann eben auch dann mal ins Halbfinale zu kommen. Aber jetzt mit Blick auf den Champions League Sieg, da bin ich gespannt, was dann auch in dieser Transferphase noch passiert. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wie dann eben auch die Mannschaft dann am 1.9. aussehen wird, wie sie ins Rennen geschickt wird. Und dann die Positionen sind schon gut besetzt. Für mich Schlüsselpositionen hinten in der Abwehr, dass du da einen möglichen Abwehrboss geholt hast, der eben halt auch diese Erwartungen, die man in die Mitte steckt, dann auch erfüllt mit Kommunikation, Organisation, all diese Dinge da hinten Sicherheit reinzubringen und dann eben zu schauen auf der linken Position, was passiert mit Leroy, was passiert, kommt dann neuer vorne Harry Kane, klar, Musiala, Ulisse, da ist schon Qualität vorhanden in dem Kader. Pavlovic vielleicht auch mal wieder eine stabile Saison, wo er mal total verletzungsfrei ist und eben halt nicht mit Muskelverletzung oder mit Mandeln oder keine mehr, dann eben auch länger ausfällt, also da stabil performen zu können. Da ist Potenzial da, aber für mich eben nicht so viel Potenzial in dem Kader, um dann eben auch zu sagen, wir gewinnen die Champions.
Kari, wann geht's in die USA für dich?
Am 10., was haben wir denn heute? Den 4.,
na, guck, also ja. Darauf wollte ich hinaus. Also nächste Folge nehmen wir auf mit dir in den USA. Wir hoffen, dass das technisch alles funktioniert, sind aber guter Dinge. Bin sehr gespannt, was du zu berichten hast, was die, also die Club-WM, auch so die ganze Umgebung, das Organisatorische, das Rumreisen durch die USA, Disneyland und so weiter, was das alles betrifft. Sprich, für euch die Aufforderung, nächste Woche unbedingt reinzuhören.
Gut das.
Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Kari, wie immer die Frage, willst du gruselos werden?
Jetzt hast du mich.
Du bist jedes Mal überrascht.
Ich bin jedes Mal überrascht. Ich muss mich anscheinend dran gewöhnen. Diesmal keine Grüße. Also ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Es macht Spaß. Ich kriege auch viel Feedback. Wir kriegen viel Feedback. Und auch mit euch macht es Spaß. Deswegen komm, Felix, Torben, ich grüße euch jetzt mal einfach.
Ich grüße euch auch und Torbens Katzen, wie immer. Genau. Und vielleicht an der Stelle, Kari, weil wir das Thema auch gestern kurz hatten, Thema Campus-Folge. Wir warten zumindest die ersten Wochen der Club oder die erste Phase der Club wäre mindestens mal noch ab, um ja einfach auch schauen zu können, welche Talente sind dabei, welche präsentieren sich besonders etc. Aber die Folge zum Campus wird es definitiv geben. Danke euch beiden. Schönen Mittwoch erstmal. Kari, dir viel Spaß in Stuttgart heute. Nationalmannschaft. Torben, dir viel Spaß mit den Bayern. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao. Macht's es gut, sagt man in Bayern. Ciao, ciao.
Mir San 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.